Ja, ich möchte euch nochmal ganz herzlich grüßen. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Wir wollen Gottes Wort hören und Gottes Wort aufschlagen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt auf. Wir machen weiter im Johannesevangelium. Ich werde gleich nochmal, nachdem wir den Text gelesen haben, ein paar grundsätzliche Gedanken über das Johannesevangelium sagen, weil wir schon länger jetzt eine Pause hatten von der letzten Predigt zu dieser. Und es ist immer gut, sich nochmal an das Wesentliche zu erinnern. Wir wollen aufschlagen Johannes Kapitel 1. Wir sind jetzt in Vers 14 bis Vers 18, wollen wir heute Morgen betrachten. Johannes 1, 14 bis Vers 18, da heißt es: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Lass uns nochmal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Danke, dass du zu uns redest heute Morgen. Und Herr, du kennst unsere Herzen, du weißt, was uns bewegt, was uns beschwert, was uns Not macht, aber auch all die Freude, die wir haben in unserem Herzen, weil wir dich kennen dürfen und du uns kennst. So wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns begegnest, da wo wir es brauchen, da wo du ganz persönlich zu uns reden möchtest, Herr, schenke du dazu Gnade. Hilf mir, Herr, dass ich dein Wort treu bleibe und dass ich treu dein Wort weitergebe auch, dass wir dich besser erkennen und dich besser kennenlernen, aber auch deine Herrlichkeit sehen heute Morgen in deinem Wort. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Das Johannesevangelium. Warum? Es hat mal jemand gesagt, dieses vierte Evangelium hat mehr Leute dazu geführt, Christus nachzufolgen, mehr Gläubige inspiriert zum völligen Dienst und mehr Bibellehrern schwierige Textstellen gegeben als irgendein anderes Buch der Bibel. Finde ich gut. Es hat eine ganz besondere Botschaft, natürlich das ganze Wort Gottes, aber das Johannesevangelium hat einen großen und wichtigen Schwerpunkt. Und welcher ist das? Was ist unser Bibelvers, nicht der Woche oder des Monats, aber ihr wisst ja, ich ermutige euch immer, Bibelverse auswendig zu lernen. Auch im Alter kann man das noch machen. Das Geheimnis ist eigentlich, dass man es immer wiederholt. Und das kann jeder. Wo steht der Vers? Der entscheidende Vers, der uns Ausschluss gibt. Warum ist das Johannesevangelium uns gegeben? Wozu ist es geschrieben? Warum hat Johannes viele Jahre später, 60 Jahre später, dieses Buch geschrieben durch den Geist Gottes? Wo steht der Vers? Kommt, Leute. 3,16. Ja, den kennen wir alle. Der kommt wie aus der Pistole geschossen. Nein, das ist aber nicht der Vers. 20,31. Was steht dort? Jawohl. Da sagt Johannes durch den Geist Gottes: Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Das ist erstmal das ganz Entscheidende. Wer war dieser Jesus? Warum ist er in diese Welt gekommen? Wofür ist er gestorben? Warum konnte er sterben am Kreuz? Stellvertretend für uns. Aber das ist nicht alles, das ist das eine. Und das andere ist das Wort Glauben. Das kommt 90 Mal in diesem Evangelium vor. Glauben, ganz praktisch, nicht die Lehre an sich, Glaube, der ja auch beschrieben wird in vielen Briefen, im Timotheusbrief zum Beispiel, sondern hier der ganz praktische Glaube, dieser rettende Glaube wird hier beschrieben. Dass, wenn wir unser Vertrauen in Jesus setzen, dann haben wir was? Was sagt der Vers? Wie endet er? Hat Regina gerade vorgelesen? Oder hast du es zitiert? Nein? Ich glaube, vorgelesen, ne? Dass wir Leben haben. In seinem Namen. Dass wir Leben haben. Darum geht's. Denn ohne Christus sind wir tot, dem Tode geweiht, getrennt von Gott, keine Perspektive, kein Leben. Und darum geht es. Das Johannesevangelium beschreibt uns Jesus, wer er ist, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Einzigartigkeit. Und da kann man nicht einfach dran vorübergehen. Da scheiden sich die Geister. Die einen kommen dahin, dass sie ihn bewundern und nicht nur bewundern, sondern nachfolgen, ihr Leben anvertrauen, ihr ganzes Leben. Und andere werden sagen, den will ich nicht. Und sie gehen ihren eigenen Weg. Johannes 6, Vers 66 ist einer der traurigsten Verse in diesem ganzen Evangelium. Da heißt es, als sie das aber hörten, was taten sie? Sie wandten sich weg und folgten hinfort nicht mehr mit ihm. Das ist auch Teil des Evangeliums, dass Menschen es bewusst ablehnen und ihren Weg alleine gehen wollen. Darum geht es in diesem wunderbaren Evangelium. Und wir gucken uns heute, und wir haben vielleicht nochmal zur Erinnerung, das letzte Mal, als ich hier vorne stand und uns die Verse davor angeschaut haben, da haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man ein Kind Gottes werden? Und wir haben feststellen müssen, dass wir es aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, aus eigenem Willen, auch nicht aus dem Blut unserer, vielleicht unserer Vorfahren, unserer Eltern, die gläubig waren, es nicht schaffen, Kind Gottes zu werden, sondern was muss geschehen? Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern was? Und das ist der entscheidende Satz. Aus Gott geboren sind. Und dazu brauchen wir Offenbarung. Wir kommen da nicht selber drauf. Weil ein Toter kann nicht einfach nur entscheiden, ich will jetzt leben. Warum nicht? Weil er tot ist. Und wir sind geistlich tot. Wir sind tot. Wir kommen nicht selbst drauf. Wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen diese Neugeburt. Und das schenkt Gott in seinem Plan, in seinem Willen, in seiner Kraft. Er tut das, was wir nicht tun können. Er öffnet die Augen, wie wir von dem Wunder hören, wo der Blinde geheilt wird und er sagt, ich weiß nicht, was passiert, ich weiß auch nicht, wer er ist, aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Hat er das dann selber gemacht? Nein, Jesus hat ihn geheilt. Und so brauchen wir auch Heilung in unserer Seele, in unserem Leben, immer wieder. Und darüber haben wir uns das letzte Mal Gedanken gemacht. Wir brauchen eine Offenbarung Gottes, wir brauchen, dass wir von Neuem geboren werden. Und das ist nicht etwas, was wir entscheiden können, sondern etwas, was Gott in seiner Gnade tut. Und jetzt sind wir in Versen 14 bis 18. Und ich möchte dazu jetzt noch mal ein paar andere Textstellen lesen, die uns helfen, diesen Text besser zu verstehen. Wir sind ja immer noch in dem Vorspann des Johannesevangeliums. Bis Vers 18 erklärt Johannes sozusagen, worum es ihnen in dem ganzen restlichen Buch geht. Ja, das heißt, es ist wichtig, dass wir eine gute Grundlage haben. Und diese Grundlage wird in diesen 18 Versen gelegt. Und dann, die folgenden Kapitel, die dann folgen, sind sozusagen eine Entfaltung, eine Verkörperung dessen, was er hier sagt. Wir werden das gleich sehen. Und ich möchte nochmal die Verse lesen aus Hebräer 1, Vers 3. Habe ich auch schon mal zitiert, ist ein ganz wichtiger Abschnitt, wo es darum geht, dass die Propheten geredet haben, aber zuletzt hat Gott geredet, durch wen zu uns? Durch seinen Sohn. Und in Vers 3 heißt es, dieser Sohn, Jesus, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Wessen Herrlichkeit? Gottes Herrlichkeit. Und der Ausdruck seines Wesens, und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst verbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Wir haben vorhin im Gebet schon gehört, wenn wir auf Jesus sehen, sehen wir Gott in all seiner Herrlichkeit. Mensch geworden. Das ist ein Gedanke, den kann ich nicht wirklich verstehen. Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, in seiner Größe wird Mensch. Nimmt Menschgestalt an. Das ist unglaublich und doch wahr. Und hier heißt es, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Das ist wie so ein Siegel. Ja, er ist dieser Abdruck Gottes, Ausdruck, das Ebenbild des lebendigen Gottes. In Kolosser 2, Vers 9, auch das ist ein Text, der sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, was wir heute betrachten werden. Kolosser 2, Vers 9, da sagt Paulus, denn in ihm, auch hier wieder Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle Gottes wohnte in diesem Jesus, dem Mann aus Nazareth. Wo Philippus sagt, was kann da Gutes kommen? Hätte er gewusst, was er da gesagt hat. Was kann da Gutes kommen? Er sprach von dem Sohn Gottes. Gott Mensch geworden. Er hat gelernt. Und einer meiner Lieblingsverse, 2. Korinther 4, Vers 6. 2. Korinther 4, Vers 6 beschreibt das nochmal so richtig, was das Evangelium ist, was es beinhaltet, dieses Evangelium, von dem wir im Johannesevangelium lesen. Da heißt es in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6, ich lege jetzt erstmal so ein bisschen eine biblische Grundlage von dem, was wir dann gleich betrachten werden. Denn Gott, der dem Licht gebot, auch hier wieder die Initiative kommt von Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Die Finsternis beschreibt unser Leben. Und er gebot Licht hinein. Er hat es auch in unserem Herzen, also ich habe es verglichen, die Schöpfung und diese Neuschöpfung auch in unserem Herzen. Er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis. Und das ist das, was passiert, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird. Dann wird dieser Jesus plötzlich nicht mehr nur als ein Mensch, ein guter Prophet vielleicht oder als irgendjemand gesehen, sondern er wird erleuchtet mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Er erkennt plötzlich, dass dieser Jesus nicht nur irgendjemand war, sondern Gott selbst, Mensch geworden. Und er sieht in Jesus Herrlichkeit. Und um diese Herrlichkeit geht uns heute Morgen in unserem Text. Deswegen habe ich diese Verse vorab uns versucht nahezubringen. Und ich habe dieses Thema heute genannt, in Jesus sehen wir in menschlicher Form Gottes Herrlichkeit. Ich versuche immer, das, was ich versuche zu vermitteln, irgendwie in einem Satz zu formulieren, damit ich erstmal selber irgendwie einen Griff an den Text bekomme. In Jesus sehen wir in menschlicher Form Gottes Herrlichkeit, ganz Mensch und ganz Gott. In einer Person. Für uns nicht erklärbar. Und doch ist es wahr. Wir wollen uns jetzt in diesen Text hineinschauen. Und ich habe schon gesagt, dass bis Vers 18 sozusagen ein Vorwort ist. Und alles, was danach folgt, ist sozusagen eine Erklärung dessen, was er hier in den ersten 18 Versen uns zeigt. Und das sehen wir auch, wenn ihr mal in Kapitel 2 aufschlagt. Das erste Wunder, was Jesus tat, war was? Welches Wunder tat Jesus als erstes? Er machte aus Wasser Wein. Er ging zu einer Hochzeit in Kana. Und dann heißt es, nachdem er das getan hatte, ein sehr interessanter Vers, da sehen wir dann, wie sich das entwickelt und entfaltet in diesem Evangelium. Da heißt es in Vers 11, diesen Anfang der Zeichen, das ist übrigens auch ein Begriff, der nur im Johannesevangelium vorkommt. Zeichen. Die anderen Evangelien sprechen immer von was? Von Wunder. Aber Zeichen benutzt Johannes deswegen, weil er zeigen will, daher kommt das Wort Zeichen, zeigen will, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da heißt es hier, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kanaan, in Galiläa, und jetzt kommt der zweite Teil, und ließ seine, wie geht es da weiter? Herrlichkeit offenbar werden. Und was folgt, wenn die Herrlichkeit Jesu offenbar wird, was passiert dann? Da geht es dann weiter, und seine Jünger glaubten an ihn. Hier haben wir wieder die Grundbotschaft des Johannesevangeliums. Einmal zu sehen, wer Jesus ist, seine Herrlichkeit. Und daraus folgt, dass Menschen ihr Vertrauen in diesen Jesus setzen. Und das ist ganz wichtig. Wisst ihr, dass unser ganzes Leben besteht darauf, zu erkennen, wer dieser Jesus ist. Das hört nicht auf mit der Bekehrung. Das ist ein erster Schritt auf dem Weg. Aber es ist immer wieder erkennen, Herr, und auch sollte unser Gebet sein, Herr, wer bist du? Paulus hat das auch mal, als er auf dem Weg nach Damaskus war, als er noch Saulus hieß, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das sollte immer wieder unser Gebet sein, auch Herr, zeige dich mir. Werde groß in meinem Leben. Warum? Weil das ist die Basis für Glauben, für Vertrauen. Wisst ihr, Lehre ist nicht das Einzige. Lehre, wenn es nicht zum Leben führt, hilft uns nicht. Nur zu erkennen, wer Jesus ist, reicht nicht aus. Es muss uns Bewegung bringen, in Bewegung bringen. Es motiviert, es verändert uns. Dass wir dahin kommen, dass wir immer mehr auch das Leben, was wir glauben. Darum ist die Lehre so wichtig. Die Lehre bildet die Grundlage, aber sie soll uns daran führen, dass wir unser Vertrauen in ihn immer wieder neu stärken. Und dass dieses Vertrauen zu Liebe wird, zur Hingabe wird. So wie wir im Lied gesungen haben, ein Leben gegeben für Gott, für Jesus. Das ist gar nicht so einfach zu singen, oder sagen wir mal so, es ist einfach zu singen, ne? Aber es ist eine andere Sache, das zu leben. Mein Leben ganz Jesus anvertrauen? Oh. Wisst ihr, dass das sehr stark damit gekoppelt ist, wie groß meine Sicht von diesem Gott ist, von diesem Jesus ist. Je größer er ist, desto mehr bin ich bereit, mein Leben ihm auch anzuvertrauen. Und das ist das, was wir jeden Tag neu brauchen. Deswegen kommen wir ins Wort Gottes, deswegen versuchen wir immer mehr, ihn kennenzulernen. Aber unsere Frage, die ich dir aus diesem Text, welches Wort habe ich jetzt auch in meinem Vorwort sozusagen oder auch in den Texten, die wir gelernt, welches Wort kam jetzt am meisten vor? Das ist nämlich unser Inhalt der Predigt. Hä? Gnade, ja, es kommt auch in dem Text vor, aber Gnade ist eine Frucht dessen, wer ist. Was haben wir, welches Wort? Herrlichkeit, genau, Herrlichkeit. Das kam sehr oft vor hier, in unserem Text steht das auch. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier sehen wir die Frucht oder die Auswirkung oder das Leben, die Praxis. Aber es spiegelt die Herrlichkeit Jesu wider. Und die wollen wir uns anschauen. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie sieht diese Herrlichkeit aus? Und die Antwort ist nicht schwer zu finden. Sie steht in unserem Text. Diese Herrlichkeit spiegelt sich wieder im Leben Jesu, wie heißt es hier in Vers 14? Voller Gnade und Wahrheit. Das sind zwei Grundbegriffe, die das Wesen Gottes und das Wesen Jesu widerspiegeln. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Wer von euch denkt, dass im Alten Testament der Gott eher ein bisschen anders geleitet ist? Also ich habe schon mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, aber wie kannst du an einen Gott glauben, der Menschen in den Tod bewusst lässt, der ganze Völker vernichtet? Wo ist denn da die Gnade? Habt ihr das schon mal gehört? Ich auch. Aber wisst ihr, wenn ihr mal genau forscht, auch im Alten Testament ist der Gott der Bibel des Alten Testamentes, des Volkes Israel, also auch ein Gott der Gnade. Wir werden das gleich sehen. Und es wird auch so beschrieben. Er wird auch so beschrieben. Aber zwei Wesensmerkmale, die uns hier in den Vordergrund gestellt werden, die auch im Alten Testament immer wieder erwähnt werden, ist, dass diese Herrlichkeit sich spiegelt im Leben des Herrn Jesus, in dem er voller Gnade war und voller Wahrheit. Und diese beiden Eigenschaften werdet ihr durch das ganze Johannesevangelium sehen. Gnade und Wahrheit. Johannes 4, die Frau am Brunnen, sehen wir beide Eigenschaften. Ne? Jesus sitzt mit der Frau am Brunnen. Er war allein mit ihr. Und sie ging zu einer Stunde, wo alle anderen nicht hingehen, nämlich um die Mittagszeit. Und dann kommt Jesus mit ihr ins Gespräch. Und was geschieht? Sie kommt immer dichter an die Wahrheit heran. Welche Wahrheit nämlich? Welche Wahrheit musste sie hören, damit die Gnade sichtbar wird? Welche Wahrheit war das? Über ihr Leben. Und wie sah ihr Leben aus? Alles bestens? Alles tipptopp? Nein. Sie hatte 5 Männer und der, mit dem sie zusammen lebte, der war nicht ihrer. Und Jesus konfrontierte sie mit dieser Wahrheit. Aber er sagte auch, zeigte auch die andere Seite, die Gnade. Und dann heißt es dann am Ende dieser Begebenheit, sie ließ ihren Wasserkrug stehen und rannte zurück zu ihrem Volk und sagte, schaut her, was der mir erzählt hat. Sie wurde offen, über die Vergangenheit zu reden, über ihr sündiges Leben. Da sehen wir die Gnade. Jesus begegnete dieser Frau, er musste ihr begegnen. Gnade. Gnade und Wahrheit. Beides spiegelt sich immer wieder, auch durch das Johannesevangelium, aber auch durch die ganze Bibel. Und wir wollen jetzt 3 Wesenszüge der Gnade uns anschauen. Die sind nicht ganz einfach zu verstehen. Ich musste auch lange drüber nachdenken. Und wir wollen den Vers 16 erstmal betrachten. Da heißt es nämlich, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Wie habe ich den zu verstehen? Wer sind alle? Ist natürlich die Frage. Wer ist damit gemeint? Sind hier die Gläubigen gemeint? Könnte sein. Beinhaltet das mit Sicherheit, werden wir gleich sehen. Aber ich habe mir gedacht, im Grunde genommen lebt jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt und gelebt hat, unter der Gnade Gottes. Oder nicht? Seid ihr davon überzeugt? Das hat nichts mit gerettet sein oder nicht gerettet sein zu tun, werden wir gleich sehen. Sondern im Grunde genommen steht die Gnade Gottes über das Leben jedes Menschen. Woher, wie komme ich darauf? Denken wir zurück an den Sündenfall. 1. Mose 2, Vers 17. Da sagt Gott zu Adam und Eva, wenn du von der Frucht isst, was wird geschehen? Ja? Du wirst sterben. Sind sie, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, gestorben? Sie sind gestorben in Bezug auf ihre geistliche Beziehung zu Gott, sind sie definitiv gestorben. Aber physisch waren sie jetzt auch dem Tod unterworfen, sind aber nicht gleich gestorben. Warum nicht? Gott hätte das Recht gehabt, zu sagen, das war's. Ihr habt es vermasselt. Es war seine Gnade. Und wisst ihr, wie die Begebenheit weitergeht? Er erzählt ihnen die Konsequenzen, da kommt wieder die Wahrheit zutage, er erzählt ihnen die Konsequenzen ihres Versagens auf. Der Mann wird im was? Schweiße seines Angesichts arbeiten. Ja, stimmt das? Ja, das stimmt. Und wie ist es bei den Frauen? Sie wird mit Schmerzen Kinder gebären. Stimmt das? Nö. Ich war bei 4 Geburten dabei. Ich war froh, dass ich keine Frau war in dem Moment. Mit Schmerzen wird sie gebären und ihr Verlangen wird nach ihrem Mann sein und er wird über sie herrschen. Das sind die Konsequenzen gewesen. Aber wie geht es dann weiter? Sie erkannten, dass sie nackt waren und was tat Gott dann in dem Moment? Er kleidete sie, aber wie? Mit Fellen. Was musste geschehen? Ein Tier musste geopfert werden. Ist das irgendwie ein Schatten von dem, was passieren wird? Tausende Jahre später? Siehe das Lamm Gottes, welches der Sünde der Welt trägt. Ja. Ja. Und das ist Gnade gewesen. Er hätte alles Recht der Welt gehabt zu sagen, ihr habt es vermasselt, das war's, auf Wiedersehen. Und wisst ihr, was auch Gnade war? Er machte eine Schranke vor dem Baum des Lebens. Warum? Weil wenn sie von der Frucht gegessen hätten, wären sie ewig verloren gewesen. Und Gott in seiner Gnade macht eine Schranke davor und weist sie aus dem Garten Eden. Das war Gnade Gottes. Sonst wären sie ewig im Zustand der Verlorenen geblieben. Und wir auch. Versteht ihr mich? Gnade und Wahrheit. Beides finden wir. Und ich glaube, dass hier natürlich auch der Gläubige gemeint ist, der aus dieser Fülle Gnade um Gnade empfangen hat. Aber grundsätzlich lebt der Mensch unter der Gnade Gottes. Gott hätte alle Rechte gehabt, die Menschheit auszulöschen. Doch in seiner Gnade hat er schon in dem Sündenfall die große Verheißung in Kapitel 3, Vers 15, könnt ihr zu Hause nachlesen, gemacht, dass da ist das Evangelium schon mittendrin. Für den Gläubigen, was bedeutet dieser Vers für die Gläubigen? Wir sind ja in dem Gedanken, drei Wesenszüge dieser Gnade anzuschauen. Für uns Gläubige bedeutet das folgendermaßen, Epheser 2, 4 bis 7 umschreibt diesen Wesenszug am besten. Epheser 2, 4 bis 7 lese ich euch mal vor. Da heißt es, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist die Voraussetzung, dass diese Gnade dann auch unser Leben verändert und was daraus geschieht, das wird uns jetzt beschrieben. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Verstehen wir das? Ich nicht. Wir sind mitversetzt mit Christus in die himmlischen Regionen. Und dann geht es weiter. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns in Christus Jesus erweise. An uns erweise in Christus Jesus. Puh, da steckt eine Menge drin. Aber um es kurz zu machen, was dieser Vers uns sagen will, ist, dass die ganze Gnade Gottes uns in Christus geschenkt worden ist. Und dass diese Gnade sichtbar werden soll in dieser Zeit, aber auch vor der himmlischen Welt. Boah, das ist eigentlich eine Nummer zu groß für uns. Weil es oft nicht so sich in unserem Alltag widerspiegelt, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist Gottes Ziel, Gottes Plan. Wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und wer von uns braucht nicht jeden Tag diese Gnade? Und die so groß ist, dass wir sie nicht verstehen können und nur staunen können über diese Gnade. Und das führt uns schon zum zweiten Gedanken, denn es heißt hier, aus seiner Fülle empfangen wir Gnade um Gnade. Das heißt, sie ist unerschöpflich. Diese Gnade ist unerschöpflich. Und unverdient. Ich erzähle euch eine Geschichte, ihr werdet gleich drauf kommen, wer das ist. Den Namen sage ich jetzt nicht. Im 17. Jahrhundert, 1725, wurde ein Junge geboren in England, London. Und er hatte schon früh vom Evangelium gehört. Dann starben seine Eltern, da war er, glaube ich, 6 Jahre alt. Dann wurde er zu Verwandten gebracht. Die haben ihn misshandelt, die haben ihm das Leben schwer gemacht. Er ging dann, als er größer wurde, dann zur Royal Navy, heuerte dort an, sah aber auch sehr viel Not dort und sehr viel Elend, ging dann von Schiff auf ein Sklavenschiff, jetzt kommen wir der Geschichte schon ein bisschen näher, und er lebte immer mehr entfremdet von Gott, er hat das alles zurückgelassen, was er in seiner Kindheit wusste und lebte so sein Leben im Suff, dass es so weit ging, dass er eines Tages auf Deck war auf diesem Sklavenschiff und er war sowas von besoffen, dass er über Bord fiel. Und dann einer von seinen Mannschaftskollegen dort auf dem Schiff, Matrose, nahm eine Harpune und hat ihn aufgespießt und hat ihn rausgeholt aus dem Wasser, ansonsten wäre er ertrunken. Diese Narbe hat er sein Leben lang gehabt. Und dann, was geschah dann? Da erkannte er Gottes Gnade. Wer war dieser Mann? John Newton. John Newton. Und was hat er denn für ein Lied geschrieben, was heute überall noch gesungen wird? Amazing Grace. Und wisst ihr, was der Text sagt? Amazing Grace. Der sagt, da geht es erstaunliche Gnade, wie süß dieser Klang. Das ist nicht unser Liedtext jetzt, aber es ist jetzt mehr Übersetzung. Der mich kleines Wesen rettete. Einst war ich verloren, aber jetzt bin ich gefunden. Und das hat sein Leben komplett verändert. Und Und er wurde zu einem Prediger und einem Liederdichter, wo wir heute noch, 300 Jahre später fast, sein Lied singen. Und es immer noch irgendwie zu Herzen geht, wenn man das singt, auch auf Deutsch. Im Englischen ist das noch ein bisschen schöner, finde ich, aber wir haben es ja auch auf Deutsch, oh wunderbare Gnade. Das ist diese Gnade. Diese Gnade ist unerschöpflich und unverdient. Sie wurde im Leben dieses Mannes sichtbar und veränderte komplett sein Leben. Und es kann auch dein und mein Leben verändern. Ein drittes, was wir finden in unserem Text, ist vielleicht ein bisschen versteckt, aber doch ganz wesentlich. Da heißt es in Vers 17 und 18, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Diese Gnade war sehr, sehr kostbar. Sie hat Jesus was alles gekostet. Ihr könnt das nachlesen in Philipper 2, kennen wir gut die Verse 5 bis 11, brauchen wir jetzt nicht lesen. Er, der doch alles hatte bei Gott, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern, wie geht es da weiter? Entäußerte sich selbst und nahm was an? Knechtsgestalt. Dass diese Gnade in unserem Leben wirksam werden kann und konnte, bedeutete für Jesus, Mensch zu werden. Mit einem einzigen Ziel, was Jesus vor Augen hatte. Welches? Was Johannes gleich am Anfang im Johannesevangelium sagt. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Dafür kam Jesus und hat seine Herrlichkeit beim Vater verlassen, wurde Mensch, nahm Knechtsgestalt an. Und er war bestimmt zu sterben am Kreuz. Denn nur ein Mensch kann sterben. Nur ein Mensch kann sterben. Aber dieser Mensch war nicht nur Mensch, er war auch Gott zu gleicher Zeit. Und er hing am Kreuz und sagte, es ist vollbracht. Das ist diese Gnade, von der wir reden. Sie war nicht billig, sie war nicht einfach. Es bedeutete für Jesus, alles aufzugeben, was er hatte, und wurde Mensch, wie du und ich, doch ohne Sünde. Diese Gnade ist sehr kostspielig gewesen. Und wir lesen hier auch, dass das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Wisst ihr auch, das Gesetz hatte Herrlichkeit. Im Galater können wir nachlesen, dass Engel das überbracht haben. 3, glaube ich, Vers 9. Aber es war nur ein Schatten von dem, was kommen sollte. Nämlich, hier heißt es, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also es war ein Hinweis und das ist auch eine Vorausschattung. Aber das Gesetz hat natürlich auch einen ganz wesentlichen Faktor in Bezug auf die Gnade. Und da können wir jetzt das mit dem Begriff Wahrheit auch einsetzen, machen. Warum? Das Gesetz wurde warum gegeben? Ich vergleiche es immer mit einem Spiegel. Wer von euch hat heute Morgen in einen Spiegel geschaut? Hauptsächlich Männer, das kann gar nicht sein. Ja, Männer, ne? Wenn wir älter werden, dann gucken wir öfter in den Spiegel, ne? Um die Falten zu zählen. Habt ihr anderen alle nicht in den Spiegel geschaut heute? Na gut, also ihr seid alle so bescheiden, ne? Was ist der Spiegel? Was hat der Spiegel gemacht mit euch? Erzählt mal. Er hat euch schöner gemacht, das halte ich mal für ein Gerücht. Er hat Bewegung gebracht. Okay, wir haben alle in den Spiegel geschaut und haben festgestellt, gut, unsere Haare sind etwas zerzaust. Wir haben vielleicht ein paar mehr Falten gesehen. Was hat der Spiegel uns gezeigt? Wer wir sind? Wie wir aussehen? Wer von euch hat einen Spiegel, der dann auch in Aktion tritt und euch diese Falten und die Haare wieder richtet? Der hebe die Hand. Irgendjemand? Echt? Bei dir? Du hast einen Spiegel, der dich verändert? Das ist wunderbar. Den will ich auch. Echt? Den musst du mir mal zeigen, du. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die meisten von uns sagen, okay, der Spiegel zeigt uns zwar, wer wir sind, aber er verändert uns nicht. Ja? Er zeigt uns die Wahrheit über uns, aber er gibt uns nicht die Kraft oder er kann nichts dazu tun, dass er uns verändert. Das ist das Gesetz. Das Gesetz sagt, flieg, aber er gibt dir keine Flügel. Wie ist das mit der Gnade? Oder wo kommt da die Gnade ins Spiel? Die Gnade ist das, dass wenn wir uns im Lichte Gottes sehen und er uns zeigt, wer wir sind, das ist das Gesetz, er mit seiner Gnade kommt in Jesus Christus, der für uns alles getan hat. Dass wir ein verändertes Leben führen können, dass wir in Beziehung mit Gott wieder treten können, dass unser Leben zu dem wird, was Gott, wofür Gott es geschaffen hat, nämlich ihn zu verherrlichen. Das ist die Gnade. Und hier sehen wir das Gesetz, durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das können wir auch nachlesen im Psalm 85. Schlagen wir das mal auf, das sehen wir auch im Alten Testament. Ich habe ja gesagt, es ist immer gut, dass wir die Bibel als Grundlage nehmen. Sie ist unser Fundament, nicht meine Meinung oder meine Erkenntnis, sondern wir wollen immer schauen, wo finden wir das im Wort Gottes wieder. Psalm 85, Vers 4 bis 11, ich lese euch das mal vor. Da sagt der Psalmist, da geht es um den Söhnen Koras, du hast all deinen Grimm hinweggetan, du hast abgewandt von dem Glut deines Zornes, so stelle uns wieder her, du Gott unseres Heils, lass ab von deinem Unmut gegen uns. Nicht unbegründet, natürlich wegen Sünde. Oder willst du ewig mit uns zürnen, deinen Zorn wehren lassen von Geschlecht zu Geschlecht? Das wäre schlimm, das wäre unser Ende. Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Hier haben wir den Aspekt der Herrlichkeit. Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Ja? Sehr gut erklärt. Lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Ich will hören, was Gott, der Herr, reden wird. Denn er wird Frieden zusagen seinem Volk und seinen Getreuen. Nur, dass sie nicht wieder zur Torheit sich wenden. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Und wir können damit einsetzen, in unserem Leben wohne. Und jetzt kommt der entscheidende Vers, oder die entscheidende, ja, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Wo sind sie sich begegnet? Am Kreuz. Am Kreuz. Da hat sich Gnade und Wahrheit begeben. Gott muss Sünde strafen. Er ist heilig, er ist gerecht. Und gleichzeitig aber auch ein Gott der Gnade. Das hat sich getroffen am Kreuz in Jesus. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede. Das sind die Frucht. Auf der einen Seite Gerechtigkeit. Gott muss Sünde strafen. Er konnte den Sünder nicht einfach so durchhuschen lassen. Sonst wäre er nicht gerecht. Und nicht heilig, sondern er musste bestrafen, aber er hat diese Bestrafung auf Jesus, seinen Sohn. Er selbst ist in den Riss getreten, weil niemand anders es konnte. Keiner von uns. Und was daraus geschieht, wenn die Gerechtigkeit wurde, Jesus wurde für uns zur Gerechtigkeit und er ist unser Friede. Epheser 2, 14 heißt es, glaube ich. Er ist unser Friede geworden. Und da heißt es hier in meiner Übersetzung, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Das ist ein wunderbarer Vers. Und so sehen wir beide Eigenschaften hier eigentlich. Gott ist heilig und gerecht, muss Sünde bestrafen, aber er trug sie für uns in Christus. Und da finden wir wieder die Gnade. Es gäbe noch so viel zu sagen. Ich kann euch nur noch einen Text empfehlen, mal aus 2. Mose 33. 2. Mose 33, Verse 12 bis 19. Lies die mal zu Hause, wo Mose ringt mit Gott. Er war auf dem Berg in Kapitel 32, bekommt die Gebote Gottes, ist in der Gegenwart Gottes und das Volk, was macht es unten? Es baut sich ein goldenes Kalb. Durch seinen Bruder Aaron, den Gott ihm zur Seite gegeben hat, als Hilfe. Und er kommt zurück und sieht die Sünde. Und er hadert. Und Gott sagt, ich lasse dieses Volk gehen, ich werde es töten, ich werde mit dir etwas Neues beginnen. Und Gott und Mose erinnert ihn an sein Wesen, an seinen Plan. Es ist dein Volk, was werden die Leute um uns herum denken und so weiter. Und dann heißt es, ich will dich sehen, ich will, dass du mit mir gehst, sagt er. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann geht die Güte Gottes an ihm vorbei mit all seinen Wesenszügen. Das ist ein wunderbarer Text. auf jeden Fall wert, mal zu lesen und darüber nachzudenken. 2. Mose 33, 12 bis 19. Aber ich möchte in den verbleibenden 5 Minuten uns jetzt noch die praktische Anwendung. Welche Auswirkungen hat diese Gnade in unserem Leben, wenn sie denn zum Tragen kommt? Wenn sie denn unser Leben erreicht? 4 Dinge. Das erste ist Demut. Gnade zu empfangen hat immer mit Demut zu tun. Nichts, wenn es um diese Gnade geht, haben wir dazu beigetragen. Das Einzige, was wir gebracht haben, war unsere Sünde. Wie heißt es? Ich glaube, in Jeremia heißt es, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Da ist nichts Eigenes. Wenn die Gnade in deinem Leben, die Gnade Gottes dein Leben erfasst, dann wird dein Leben und gekennzeichnet sein von Demut. Heute Morgen kam mir das Lied, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Nur durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, der die Gnade fand. Was für ein Text in diesem Lied. Es lehrt uns Demut, diese Gnade Gottes. Und es ist der beste Ort, wo wir sein sollen und müssen. Demut. Das zweite ist Hoffnung. Es gibt uns Hoffnung. Nichts kann Gott hindern, dich zu retten. Mag deine Sünde noch so groß sein, so blutrot, er kann aus einem steinernen Herzen ein fleischernes machen. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist, dass Gott dich nicht retten könnte. Das ist diese Gnade, von der wir reden. Das macht uns Mut, oder? Auch für Menschen, die vielleicht noch vor dieser Gnade stehen, die noch sagen, ich bin eigentlich zu weit weg, mich kann Gott nicht retten. Diese Gnade, denken wir an John Newton, der alles andere als rettungswürdig war, sondern der weit weg war von Gott. Und Gott in seiner Gnade hat ihn errettet. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist, dass Gott dich nicht retten kann. Ein drittes, Hilfe in unserem Auftrag in der Mission. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es gibt, das ist ein Satz aus dem Neuen Land, keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Diese Gnade ist unerschöpflich. Ich habe bei dem Einsatz, den wir hatten vor ein paar Wochen, auch einen Vers mit auf den Weg gegeben, in Lukas 19, Vers 10. Da heißt es, Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten. Was? Die es würdig sind? Die verloren sind. Und wisst ihr, Jesus ist auf der Suche. Er benutzt uns, er gebraucht uns, er bringt uns mit Menschen in Kontakt. Aber es ist Jesus, der Menschen sucht und der auch Menschen retten kann, nicht wir. Wir können das nicht. Wir leben von der Gnade. Und wenn Gott uns gebraucht, dann preisen wir seine Gnade. Aber mehr auch nicht. Wir können das Leben eines Menschen nicht verändern. Wir können ja nicht mal unser eigenes Leben verändern, oder? Das ist auch Gnade. Und so ist diese Gnade, gibt uns Hilfe im Auftrag, hinauszugehen in alle Welt. Wie heißt es in Matthäus 28? Darum geht hin. In alle Welt. Und machet zu Jüngern. Aber wenn Jesus nicht mitgeht, können wir diesen Auftrag erfüllen? Ohne ihn können wir nichts tun. Wir brauchen seine Gnade. Und er sagt, und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Du kannst hingehen, wo du willst. Jesus geht mit. Und er ist derjenige, der hilft, der rettet, der sucht. Und das vierte, was wird das wohl sein? Was soll diese Gnade in unserem Leben bewirken? Johannes 4. Johannes 4. Es führt uns eigentlich zu dem eigentlichen Ursprung Gottes in der Schöpfung wieder hin. Da heißt es in Vers 23, nachdem er mit der Frau am Brunnen gesprochen hatte, die dann in Religiosität abdriftete, Und wir beten an dem Ort zu, an dem und so weiter und so weiter. Und dann sagt Jesus, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht, was für Leute? Solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und das ist das Endziel oder das ist das, wofür der Mensch geschaffen worden ist, um Gott anzubeten, um ihm Ehre zu geben, die ihm gebührt. Anbetung, diese Gnade führt uns dazu, dass wir immer mehr erkennen, wer er ist. Und das sollte in unserem Herzen bewegen, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn groß machen. Er ist groß, auch ohne unsere Anbetung. Nur wir spiegeln und reflektieren das wieder, wer er ist. Und das ist der Sinn und der Zweck des Lebens des Menschen, dass wir Gott und Jesus groß machen, dass er verherrlicht wird und er angebetet wird. Ich bin fast pünktlich, eine Minute über meiner Zeit. Es gibt ein Lied, das ist etwas moderner, das kennen die jüngeren Leute und wir haben es hier auch schon gesungen, da heißt es, wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Das haben wir heute Morgen gemacht. Vielleicht im Anschluss, ich mache dann den Abschluss, aber dann muss der leitende Bruder dann übernehmen. Wir haben ja noch das Abendmahl. Wir schauen der Wahrheit in die Augen und stellen uns in sein Licht. Wenn ich hier aufhören würde, dann werden wir alle, können wir alle nach Hause gehen. Weil was wird das Licht finden in uns? Finsternis. Finsternis. Aber wie können wir aushalten in der Gegenwart Gottes, in seinem Licht, unter seinem Wort? Da geht es weiter in dem Lied. Wir halten dort aus durch Gnade. Denn sie verdammt uns nicht. Das ist die Botschaft. Das ist unser Text. Das ist unser Leben. Wir schauen der Wahrheit ins Auge und stellen uns hinter Licht. Wir halten dort aus durch Gnade. Denn sie verdammt uns nicht. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass wir das erkennen durften durch deine Gnade, Herr, dass wir trotz all unserer Verlorenheit, all unserer Sünde, all das, was wir mit uns herumschleppen, deswegen nur in deine Gegenwart treten dürfen, weil Jesus für uns eingestanden ist am Kreuz. Danke für diese Gnade, für dieses unverdiente Geschenk, dass wir glauben dürfen, Herr, das ist deine Gnade. So preisen wir dich, Herr, und bitten dich, dass du uns hilfst, diese Gnade nicht leichtfertig dahin zu geben, sondern dass wir sie immer wieder neu, jeden Tag, wie wir es gelesen haben, aus deiner Gnade leben wir. Und diese Gnade ist unerschöpflich. Hilf uns dabei, Herr, dass wir bei dir bleiben, an dir bleiben, in dir bleiben. Und dass deine Gnade uns immer wieder groß wird in unserem Leben. Dass sie uns motiviert, auch unser Leben dir ganz anzuvertrauen. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.